Wir haben letzte Woche begonnen, in diesem Abschnitt, den wir letzte Woche angesehen haben, diese wunderbare Einladung von Jesus zu sehen. Lass uns nochmal lesen, Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Da hat Jesus gesagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen, alle, die ihr Mühe habt in eurer Seele, in eurer Psyche und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch. Und wir haben gesagt, das Joch stand auch für die Lehre eines Rabbis, die Auslegung, seine Auslegung von Gottes Wort im Alten Testament. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus ist sanft und demütig und das, was er uns gelehrt hat, ist leicht. Ruhe für unsere Seelen. Wie viele Menschen sehnen sich danach? Jeder Mensch. Es war das, was Jesus uns gebracht hat. Auf der anderen Seite, das Joch der Schriftgelehrten, der damaligen Theologen und der Pharisäer. In Matthäus 23 hat Jesus gesagt, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, das waren die, die versucht haben, das auszuleben, was die Schriftgelehrten, die Theologen gelehrt haben, die binden schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern von Menschen. Diese Lasten der Gesetzlichkeit, der äußeren Religiosität. Die Schriftgelehrten hatten eine sehr gesetzliche Religion zusammengestrickt. Unübersichtlich und schwer und einengend, kontrollierend, gesetzlich, also typisch menschlich. So viele dieser menschengemachten Regeln, die ihrer Meinung nach nötig waren, um Gott zu gefallen. Und ich habe euch letzte Woche schon anhand des Sabbatgebots ein paar Beispiele aufgezählt, was sie dafür Regeln hatten. Auch ein paar moderne Beispiele. Erinnert euch an den Sabbataufzug, den sie in Israel haben zum Beispiel. Oder dieses Verbot, am Sabbat in der Nase zu bohren. Ich habe euch heute das Zitat mitgebracht. Hatten wir es ausgeschnitten. Das war in der Rheinpfalz am 12.01.98. Schon ein paar Jahre her. Da stand Ovadia Josef, Rabbiner und geistlicher Mentor der einflussreichen Schas-Partei in Israel, hat in einem neuen Erlass das Nasebohren am heiligen jüdischen Sabbat verboten. Josefs Entscheid war in einer Predigt von ihm enthalten, die Samstagabend in Israel und der jüdischen Welt über Satellit verbreitet wurde. Laut Josef verletzt das Nasebohren strenge Sabbatgesetze, weil dabei versehentlich dünne Haare aus den Nasenlöchern herausgerissen werden könnten. Dadurch würde gegen das Sabbatverbot verstoßen, sich in irgendeiner Weise die Haare zu schneiden. So ticken diese Menschen. Nach der Meinung des ultraorthodoxen Rabbis Shuel Eliyahu dürfen virtuelle Tiere am Sabbat nicht gefüttert werden. Die meinen das sehr ernst. Ich meine, wir lachen drüber. Es war auch eine Zeitungsmeldung vor einiger Zeit. Ein ultraorthodoxer Fluggast befürchtete sich nach dem Start vom Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv beim Überfliegen des Friedhofs der Stadt Holon zu verunreinigen, trat er den Flug vollständig in Plastikfolie gehüllt an. Dazu hätte ihn sein Rabbiner geraten. Die El Al hat ihn die Beförderung in der Plastikfolie verweigert. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber so ticken diese gesetzlichen Menschen. Für uns klingt es lustig, aber für die Schriftgelehrten und Pharisäer war das todernst. Das war eine Frage, ob du mit Gott Gemeinschaft haben kannst oder nicht, ob Gott dich annimmt oder nicht, ob du gesegnet wirst oder nicht, ob du gerettet wirst oder nicht. Das hing alles an diesen vielen gesetzlichen kleinen Regeln. Und die hatten viele davon, also gerade wenn es um Sabbatgebot ging. auf diesen wenigen Sätzen, die Gott in seinem Wort über dem Sabbat gesagt hat, haben sie ein riesiges gesetzliches Gebäude aufgerichtet. Im Gesetz steht einfach 2. Mose 23, 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am 7. Tag sollst du ruhen, damit dein Ochse und dein Esel raste und der Sohn deiner Magd und der Fremdling sich erhole. Das war Gottes Herz, das war Gottes Gebot. Und sie haben ein riesiges Regelwerk dran gehängt, was es denn jetzt praktisch bedeutet, den Sabbattag heilig zu halten. Ein paar moderne Beispiele habt ihr ja schon gehört. Ein paar antike jetzt aus der Zeit Jesu. Zum Beispiel haben die Rabbis gelehrt, du darfst am Sabbat keine Last tragen, die schwerer ist als eine getrocknete Feige. Also, das heißt praktisch, deine Zahnprothese kannst du vergessen am Sabbat. Die ist zu schwer, da würdest du arbeiten. Du durftest dich nur 2000 Schritte von deinem Haus entfernen, also so ungefähr 1 Kilometer. Du durftest am Sabbattag nicht baden, denn es könnte passieren, dass die Badewanne überschwappt und wenn du da irgendwo auf der Erde die Badewanne steht oder dein Waschtrog und das Wasser schwappt auf die Erde dann oder auf den Boden, dann würde das bedeuten, entweder du bereitest Lehm, was wieder Arbeit wäre, oder du putzt, weil du Wasser auf den Boden ausgeschüttet hast. Und das war verboten. Genauso war verboten, am Sabbattag auf den Boden zu spucken, weil da könnte auch wieder Lehm dabei entstehen und dann hättest du wieder gearbeitet. Du durftest am Sabbattag ein Leben retten, aber du durftest darüber hinaus nicht heilen. Und viele, viele solcher kleiner Regeln, die wurden später in dem Talmud zusammengefasst. Und in dem Talmud gab es 24 lange Kapitel darüber, voll von diesen vielen kleinen Regeln, was es konkret bedeuten soll, den Sabbattag zu halten. Also dieses Joch, diese Vorschriften der Schriftgelehrten waren sehr schwer, so wie alle gesetzlichen Religionen. Schwer, eine Last. Oh, es sind wenige, die das wirklich schaffen. Und es ist sehr ernst und sehr depressiv. Aber dafür sind wir die geistliche Elite. So haben die Pharisäer gedacht. Gab nie wirklich viele Pharisäer übrigens. Weil die Last sehr groß war. Auf der anderen Seite, Jesus sagt, mein Joch ist leicht. Da war viel mehr Freiheit. Jesus hat gesagt, die Freiheit wird euch frei machen. Er hat das Herz des Vaters verstanden. In Markus 2, im Kontext der Stelle, die wir gleich ansehen werden, hat Jesus gesagt, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Das war Gottes Absicht. Also 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen, ein Ruhetag, an dem du dir auch besonders Zeit nehmen kannst für deine Beziehung mit Gott, die Beziehung mit Gott zu pflegen. Das ist ein gutes, das ist ein heiles Muster. Schabbat heißt eigentlich so viel wie ruhen oder aufhören oder loslassen. Und Burnout-Experten sagen uns, der Urlaub einmal im Jahr, der bringt es nicht. Wir brauchen diese regelmäßigen Ruhezeiten in unserem Alltag, in unserem Wochenrhythmus. Und Gott weiß es natürlich, er ist unser Konstrukteur, er weiß, wie wir am heilsten funktionieren. Und deswegen hat er uns dieses Muster vorgegeben, vorgelebt sogar in der Schöpfung. Obwohl er keine Ruhe braucht, wie wir wissen, aber für uns zum Segen. Das ist ein guter, ein heiler Lebensrhythmus. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen, auch für uns heute noch. Wobei es für uns heute egal ist, an welchem Tag das ist. Mein freier Tag ist Mittwoch. Zum Beispiel. Lebst du in diesem Rhythmus? Oder bist du ein Workaholic auf der einen Seite, der immer nur durchschafft, oder ein fauler Sack auf der anderen Seite? Wir können auf beiden Seiten vom Pferd fallen, ne? 6 Tage arbeiten. Und nicht nur Erwerbsarbeit, wir können da auch Hausarbeit, Gartenarbeit, Auto waschen und so weiter dazu rechnen. 6 Tage arbeiten, aber dann einen Tag ruhen. Ruhen und ausrichten auf Gott. Traditionell haben die Christen immer den Sonntag genommen als diesen Tag, der Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Und ich finde, es ist sehr gut, dass es in unserer Gesellschaft zumindest noch ein bisschen verankert ist, dass es diesen Sonntag gibt, diesen einen Tag in der Woche, wo alle, nicht alle, aber zumindest viele gemeinsam frei haben. Und ich möchte euch ermutigen, diesen Tag als freien Tag mit Gott zu feiern. Gottesdienst, auch zusammen mit eurer Familie. Diesen Tag dann nicht wieder voll zu packen mit so viel Freizeitaktivitäten, dass es wieder Freizeitstress wird. Das wäre kontraproduktiv. Mal einen Ruhetag zu nehmen. Der Sabbat, der Samstag, konkret als gemeinsamer Feiertag, der war spezifisch für Israel gegeben. Als Zeichen ihres Bundes mit Gott, so wie die Beschneidung auch. Das Sabbatgebot ist ein Teil des rituellen Gesetzes Israels, so wie auch die anderen Feste und Feiertage und das Sabbatjahr zum Beispiel. 2. Mose 31 steht, 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber am 7. Tag ist Sabbat, ein Tag völliger Ruhe, heilig dem Herrn. Jeder, der am Tag des Sabbats eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. Das war schon eine ernste Angelegenheit. So sollen denn die Söhne Israel den Sabbat halten, um den Sabbat in all ihren Generationen zu feiern als ewigen Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel auf ewig. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist die Frage, müssen wir Christen den Sabbat halten? Und ihr wisst, es gibt Konfessionen, die am Sabbat, am Samstag Gottesdienst feiern und die sagen, wir müssen den Sabbat halten. Aber ich glaube, die biblische Antwort ist nein. Das Sabbatgebot ist nicht für uns, es ist für Israel. Es ist ein Teil dieses rituellen, zeremoniellen Gesetzes der Nation Israel. Und dieses Gesetz ist erfüllt in Jesus. Das Gesetz im Alten Testament umfasst ja unterschiedliche Gebote und Verbote. Da haben wir zuerst mal das moralische Gesetz Gottes. Also was richtig und was falsch ist. Das ist begründet in seinem Charakter, in dem, wer Gott ist. Und deswegen ist es auch unabänderlich und ewig gültig, egal in welcher Kultur wir leben. Du sollst nicht morden, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren, sondern du sollst Gott lieben, du sollst Menschen lieben, du sollst Gutes tun. Das ist unabänderlich, das gilt natürlich für uns heute. Aber das Sabbatgebot gehört nicht dazu, das war kein moralisches Gebot in diesem Sinn. Das merkt man daran, dass Gott statt einen Samstag auch irgendeinen anderen Tag hätte auswählen können und es wäre genauso gut gewesen, es wäre auch okay gewesen. Dann zweitens haben wir im Gesetz das Zivilrecht und das Strafrecht der Nation Israel. Das gilt natürlich auch nicht für uns heute, obwohl es gute Prinzipien drin gibt, die wir für heute uns rausziehen können. Das war gut, das war gerecht, was Gott da gegeben hat. Und dann drittens gibt es eben dieses zeremonielle oder rituelle Gesetz Israels. Also Feiertage, der ganze Tempeldienst, die Opfervorschriften und so weiter. Und dazu gehört auch das Sabbatgebot. Und diese rituellen Praktiken, die den Israeliten aufgetragen waren, das waren prophetische Bilder im Alten Testament auf Jesus hin. Durch sie hat Gott sein Volk vorbereitet auf den kommenden Retter, den Messias, Jesus. Also zum Beispiel die Opfer, dieses makellose, schuldlose Tier, auf das symbolisch die Schuld des Anbeters stellvertretend gelegt wurde. Und dann ist der Sündenlose für den Sünder gestorben, damit der Sünder Gemeinschaft mit Gott haben kann. Das ist ein Bild für das Erlösungswerk, das Jesus für uns getan hat. Johannes der Täufer hat gesagt über Jesus, seht, er ist das Lamm Gottes. Das Opfer, das Gott bereitet hat, ein für alle Mal für unsere Schuld. Das Heiligtum oder später der Tempel, die Priester waren ein Bild für Jesus. Er ist unser Hohepriester. Und auch die Sabbatruhe ist ein Bild für die geistliche Ruhe, die wir in Jesus haben. Wir müssen uns nicht zu Gott hinarbeiten. Wir müssen uns nicht selbst erlösen, unsere Schuld abarbeiten irgendwie durch gute Werke oder Rituale oder religiöse Anstrengungen. Nee, Jesus hat uns schon versöhnt mit dem Vater. Er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Und so können wir ruhen im Vertrauen auf Jesus, ruhen in unserer Beziehung mit Gott. Der Hebräerbrief ist der beste Kommentar im Neuen Testament über das Gesetz im Alten Testament, besonders dieses zeremonielle Gesetz. Und Hebräer 4 sagt uns über die Sabbatruhe, die wir in Jesus haben, wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Also Gott, der die Welt erschaffen hat, hat auch Erlösung geschaffen in Jesus. Und in ihm haben wir unsere Sabbatruhe. Das ist die Erfüllung. Und deswegen, wenn wir im Neuen Testament lesen, Römer 15 zum Beispiel, heißt es, der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere hält jeden Tag gleich. Macht keinen Unterschied. Wochentage für uns. Ist okay. Für uns ist eigentlich jeder Tag Gottesdienst, jeder Tag ein heiliger Tag, jeder Tag ein geistlicher Ruhetag in Jesus. Wir können immer ruhen in ihm. Oder Kolosser 2, Vers 16, da heißt es, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist der Christus. Also all diese zeremoniellen Vorschriften, die Israel hatte, diese Speisevorschriften, was koscher ist und was nicht koscher ist, die Feste, eben auch der Sabbat ist in dieser Kategorie, das sind nur ein Schatten im Alten Testament, der uns auf Jesus hinweist. Er ist der Echte, er ist der Körper sozusagen, der den Schatten vorauswirft. Und so wir Christen leben jeden Tag Sabbat in Jesus. Und wenn du möchtest, darfst du gerne den Sabbat oder den Samstag als besonderen Tag halten, aber du musst nicht. Du kannst auch Sonntag oder Montag oder Dienstag oder Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag. Wir haben Freiheit in Jesus, wir haben die Erfüllung in Jesus, die Ruhe in Jesus. Und so nach dieser langen Einleitung gehen wir in unseren Text. Wir werden zwei Beispiele sehen, wie diese zwei Joche, diese zwei Weltanschauungen der Pharisäer und von Jesus hier aneinander prallen. Diese Weltanschauung der vielen religiösen Regeln und auf der anderen Seite die Weltanschauung der Liebe von Gottes Herz. Lass uns lesen. Matthäus 12, Vers 1. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Saaten, also durchs Feld, Getreidefeld. Es hungerte aber seine Jünger und sie fingen an, Ähren abzupflücken und zu essen. Also die liefen durchs Getreidefeld, die Jünger hatten einen Hunger und die haben dann einfach so Getreide abgerissen, die Körner ausgerubbelt, wahrscheinlich die Spreu weggeblasen und haben dann die Körner gegessen. Und das war total okay. Das war jetzt nicht stehlen, das war erlaubt. In Israel. Sie durften nicht abernten oder irgendwie einen Korb dabei haben, den sie voll füllen, sie mitnehmen, aber jeder durfte durch einen Weinberg gehen oder durch ein Feld gehen und essen. Wir sind nur Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut hat. Das Land gehört Gott und er möchte, dass wir mit den Bedürftigen teilen. Das war die Weltsicht in Israel. Und in 5. Mose 23 heißt es ganz konkret, wenn du in das Getreidefeld deines Nächsten kommst, dann darfst du Ähren mit deiner Hand abpflücken. Aber die Sichel sollst du nicht über das Getreide deines Nächsten schwingen. Also es war zivilrechtlich, auch strafrechtlich völlig okay, was die Jünger hier gemacht haben. Da war gar nichts Falsches dran. Das Problem war auf dieser zeremoniellen Ebene. Zumindest die Pharisäer haben es so verstanden. Seht hier Vers 2. Als aber die Pharisäer es sahen, und wir könnten natürlich fragen, was um alles in der Welt haben die Pharisäer am Sabbat in dem Feld zu suchen gehabt? Jesus war da scheinbar unter Dauerbeobachtung, haben ihm die Spitzel hinterher geschickt. Die Pharisäer waren sie wie so Bluthunde, die nach Fehlern geschnüffelt haben. Und das ist, was gesetzliche Menschen oft tun. Auch wie dieser Gesetzliche, von dem ich euch letzte Woche erzählt habe, der zu unserem Konzert gekommen ist, nicht weil es ihm gefallen hat oder weil er evangelisieren wollte mit uns, sondern weil er richten und verurteilen wollte und dann die Leute, die sich bekehrt haben, dann mit seinem Gesetz belügen wollte und ihnen, schön, du bist zu Jesus gekommen, hier hast du eine Last. Und wir haben ihn dann sehr höflich gebeten, doch die Fliege zu machen. Aber das ist so typisch für gesetzlich. Die evangelisieren mit ihren dummen kleinen Regeln. Als aber die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Nämlich Getreide ernten und dreschen und worfeln. Das war die tägliche Arbeit der Bauern und die sollten sie am Sabbat nicht tun. Jetzt waren die Jünger natürlich keine Bauern und das, was sie getan haben, hat wirklich nur in sehr, sehr geringem Ausmaß mit landwirtschaftlicher Arbeit zu tun gehabt. Aber den Pharisäern war das egal. Vorschrift ist Vorschrift, Regel ist Regel. Die wären gute Deutsche gewesen, oder? Ich glaube, in unserer Kultur haben wir so einen natürlichen Hang zur Gesetzlichkeit. Wir sind sehr organisiert, wir haben detaillierte Regeln für alles, über 34.000 DIN-Normen, die in verschiedenen Bereichen ins kleinste Detail alles regeln. Ich habe diese Woche einen Artikel gelesen über das Verbot, Sandburgen zu bauen auf der Insel Usedom. Und in dem Artikel, ich fand das interessant, heißt es über unsere deutsche Kultur: Zu jedem erdenklichen Thema gibt es Vorschriften, Bestimmungen, Gesetze. Dies sind auch Ausdruck einer Gesellschaft, die nichts mehr dem Zufall überlassen will, die versucht, selbst das Unregelbare zu regeln. Also auf gut Deutsch, wir sind Control Freaks. Wir wollen alles kontrollieren. Und einige Regeln sind durchaus kurios. Also zum Beispiel in dieser Strandsatzung der Ostseeinsel Usedom steht geschrieben, insbesondere sind verboten der Bau von Strandburgen und das Graben von tiefen Löchern in einer Entfernung von weniger als 2 Metern vom seeseitigen Dünenfuß und von weniger als 5 Meter vom Steilufer-Hangfuß. Was immer das ist. Oder im Sinne von Paragraph 16 des Einkommensteuergesetzes ist es nicht möglich, den Tod eines Steuerpflichtigen als dauernde Berufsunfähigkeit zu werten und so den Freibetrag abzuziehen. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Aber ist geregelt. Im Kommentar zum Bundesreisekostengesetz steht, stirbt ein Bediensteter während der Dienstreise, ist damit die Dienstreise beendet. Wirklich. Oder der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar. In den Unterrichtsblättern für die Bundeswehrverwaltung. Und in einem Kommentar zur Abgabenordnung heißt es, ein Ehemann hat in der Regel seinen Wohnsitz dort, wo seine Familie sich befindet. Ein Verschollener hat seinen Wohnsitz bei der Ehefrau. Okay. Oder hier ein Fallbeispiel der deutschen Verwaltungspraxis. Nach dem Abkoten bleibt der Kothaufen grundsätzlich eine selbstständige, bewegliche Sache. Er wird nicht durch Verbinden oder Vermischen untrennbarer Bestandteil des Wiesengrundstücks. Der Eigentümer des Wiesengrundstücks erwirbt also nicht automatisch Eigentum am Hundekot. Ah, Gott sei Dank. Oder eine Pflanze gilt als befallen, wenn sich in ihr eine Schildlaus befindet, die nachweislich nicht tot ist. Wow, also alles genau geregelt. Und wer schon mal mit der deutschen Bürokratie es zu tun hatte, der hat vielleicht schon gemerkt, dass manchmal Vorschrift ist, auch wenn der besondere Kontext vielleicht gerade nicht besonders viel Sinn macht oder nicht besonders viel passt und wenn vielleicht sogar die Herkunft oder der Sinn der Vorschrift gar nicht mehr so verstanden wird. Manchmal müssen wir auch fragen, ist jetzt der Mensch für die Vorschrift da oder ist die Vorschrift für den Menschen da? Als Beispiel vielleicht ein persönliches Erlebnis aus Grünstadt, Bahnhofstraße 10, wo ich früher gewohnt habe. Ich konnte mal meine Parkscheibe nicht finden. Meine Frau hat sie irgendwo anders hingetan, als sie normalerweise ist. Und ich konnte sie nicht finden. Und es ist eine Kurzparkzone. Und dann habe ich halt meine Ankunftszeit groß und deutlich auf den Zettel geschrieben und habe es in die Windschutzscheibe gelegt. Und was ist passiert? Ich habe natürlich trotzdem einen Strafzettel bekommen. Und als ich mich dann darüber beschwert habe, hat sie mir die nette Dame, die mir den verpasst hat, erklärt, nur genormte Parkscheiben werden akzeptiert. Und ich habe gelernt, eine Parkscheibe, die muss blau sein. Also wenn jetzt irgendeine gelbe oder andersfärbige, die man manchmal so als Werbegeschenk kriegt, verwendet, dann kriegst du auch den Strafzettel. Und auf meinen Einwand, dass es auch bei der Kurzparkzone doch eigentlich darauf ankommt, wie lange man parkt und ich habe die Parkzeit nicht überschritten und dass all diese genannten Methoden doch eigentlich die Ankunftszeit angeben, solange das lesbar ist und sichtbar ist. Vorschrift ist Vorschrift. Okay, typisch deutsch. Vorschrift ist Vorschrift. Und das war auch so das Denkmuster der Pharisäer. Es geht oft mehr um den Buchstaben als um die Absicht eines Gesetzes oder einer Vorschrift. Und meistens gibt es ja einen Anlass, gibt auch einen guten Grund für eine Regel. Und ich möchte mal annehmen, dass die ursprünglichen Motive dieser Schriftgelehrten und der Pharisäer gut waren. Die haben Regeln aufgestellt, um die Geschwister davor zu bewahren, Gott ungehorsam zu werden, um sie zu beschützen, dass sie Gottes Gebot nicht übertreten. Und deswegen haben sie noch ein paar Regeln weiter hinzugefügt, um irgendwo den Kreis ein bisschen größer zu stecken, weiter zu stecken, den Zaun ein bisschen weiter herumzubauen. Übrigens, Talmud bedeutet so viel wie Zaun eigentlich. Das war so der Zaun um das Gesetz herum, dass ja niemand Gottes Gebot bricht. Aber ich gehe mal davon aus, ursprünglich hatten sie eine gute Motivation. Aber dann mit der Zeit verselbstständigen sich diese menschlichen Regeln, auch außerhalb vom Kontext, und die werden selbst zum Gesetz. Kennt ihr das? Gibt es sowas vielleicht sogar in Gemeinden? Von mir aus eine Gemeinde beschließt, aus Liebe für einen Mitbruder, der trockener Alkoholiker ist, das Abendmahl nimmer mit Wein und Traubensaft zu feiern, sondern nur mehr mit Traubensaft. Das haben wir zum Beispiel beschlossen. Das ist der Grund, warum wir nur mehr mit Traubensaft Abendmahl feiern und nicht mehr mit Wein und Traubensaft. Ich denke, das ist eine gute Motivation, die Gott ehrt, seinem Herzen entspricht. Gott lehrt uns Nächstenliebe, er lehrt uns, aufeinander Acht zu haben, dass wir einander kein Anstoß sind. Und denken wir mal so ein Stück weiter. Nehmen wir an, eine Gemeinde würde jetzt beschließen, oder die Geschwister in einer Gemeinde würden beschließen, dass sie prinzipiell völlig auf Alkohol verzichten, um diesen konkreten Bruder zu beschützen. Hey, das wäre gute, gelebte Nächstenliebe. Das wird Gott freuen, denke ich. Aber nehmen wir jetzt an, der Bruder wäre jetzt gar nicht mehr in der Gemeinde. Der wäre schon irgendwo in der Mission. Und viele Jahre später, die meisten, die kennen diesen Anlass gar nicht mehr. Und da ist aus diesem ursprünglichen freiwilligen Verzicht eine Regel geworden, die immer noch besteht, obwohl der Typ, wegen dem es aufgestellt wurde, ist schon lange nicht mehr da. Und die Geschwister haben jetzt angefangen zu denken, wenn du ein geistlicher Mensch sein willst, dann musst du alkoholabstinent leben. Und wenn du Mitglied werden willst bei uns, musst du sogar unterschreiben, musst dich verpflichten, dass du kein Alkohol triffst. Und wenn du erwischt wirst, dass du eine Weinschorle zu deinem Saumwagen bringst, dann wird das wie Sünde gehandhabt. Dann bist du ungeistlich und wirst verurteilt. Ey, du kannst doch nicht Jesus lieb haben und eine Schorle trinken. Bei uns in der Pfalz eher selten, aber es gibt Gemeinden in Amerika, die denken tatsächlich so. Und Gottes Wort ist ganz klar, dass sich betrinken Sünde ist, dass das falsch ist. Aber auf der anderen Seite, wenn wir die Bibel lesen, Jesus hat Wein getrunken, hat sogar Wasser zu Wein gemacht. Der Apostel Paulus schreibt an den Timotheus, trink ein bisschen Wein für deinen Magen. Das wird dann irgendwie abgetan. Aber du bist doch nicht Jesus und die hatten ihren Wein verdünnt und so weiter und so fort. Aber das ist so typisch für Gesetzlichkeit. Die Frage ist natürlich persönlich, haben wir oder hast du so ein Denkmuster in deinem Kopf? Irgendwie so gesetzliche Relikte. Und zweite Frage, die wir stellen können, ist, trifft die Vorschrift vielleicht gar den Falschen? Das kommt übrigens auch ständig vor in unserer Kultur, oder? Zum Beispiel ein Park ist voll Müll, weil die Leute, die da gegrillt haben in dem Park, ihren Müll nicht weggeräumt haben und statt die Leute zu bestrafen, wird eine Regel aufgestellt, es darf nicht mehr gegrillt werden im Park. Kommt ständig vor, oder? Könnte das auch in der Gemeinde vorkommen? Ein Kind macht mal in der Küche was kaputt und wir stellen die Regel auf, keine Kinder mehr in die Küche. Oder ein Kind beschmiert den Tisch und wir haben die Regel, Kinder dürfen nicht malen. Oder irgendwann fällt ein neuer Gläubiger im Lobpreisteam in eine Sünde und die Regel wird aufgestellt, neue Gläubige dürfen nicht im Lobpreisteam mitspielen. Ist alles völlig frei erfunden, aber wäre sowas denkbar? Natürlich nicht bei uns, aber in anderen Gemeinden vielleicht. Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Das war natürlich ein indirekter Vorwurf an Jesus selbst. Und Jesus antwortet mit zwei biblischen Beispielen. Erst in Vers 3. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen? Und ich bin mir sicher, die Theologen, die Gesetzesgelehrten haben diese Phrase geliebt, wenn Jesus gesagt hat, habt ihr nicht gelesen? Kennt ihr Gottes Wort nicht? Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester. Geschichte findet ihr in 1. Samuel, Kapitel 21. David, bevor er König wurde, war auf der Flucht vor König Saul. Und er ist zu dem Heiligtum gekommen, zu dem Priester. Und der hat ihm von den Schaubroten zu essen gegeben. Die Schaubrote, die im Heiligtum waren, auf einem Tisch im Heiligen, im Vorzimmer zum Allerheiligsten, die waren ein Bild für Jesus, das Brot des Lebens. Und sie waren auch ein Teil der Versorgung der Priester. Nur die Priester durften die essen eigentlich. Aber was war Gottes Absicht mit diesen Schaubroten, mit dem, was er im Gesetz gesagt hat? Es war einerseits sein Volk über Jesus zu lehren, andererseits die Priester zu versorgen, aber nicht andere verhungern zu lassen neben dem Schaubrotetisch. Also das Gesetz war nicht dafür gedacht, um anderen Menschen zu schaden. Es war der Geist des Gesetzes. Den Pharisäern ging es um den Buchstaben. Denen ging es um die strenge Einhaltung von religiösen Vorschriften und Ritualen, selbst auf Kosten von Menschen. Also halte das Gesetz, selbst wenn du dabei drauf gehst. Das wäre ihnen egal gewesen, hätten gesagt, du bist ein Held. Aber für Gott waren menschliche Bedürfnisse oder menschliche Not wichtiger als das Einhalten von rituellen, religiösen Vorschriften. Und der Priester in 1. Samuel 21, der hat David diese Brote gegeben Und er hat diese religiöse Regel gebrochen, um barmherzig zu sein mit dem hungernden David und seinen Männern. Also er hat das Richtige getan. Gott geht es nicht um Gesetzlichkeit, es geht ihm um die Menschen. Und es geht hier um eine rituelle Vorschrift, das müssen wir auch nochmal betonen, es geht hier nicht um ein moralisches Gesetz. Also wir könnten nicht sagen, ah super, wenn das so ist, dann ist ja okay, den einen zu bestehlen, um dem anderen was zu geben. So Robin Hood-Prinzip. Es ist, war kein guter Christ, der Robin. Ist nicht okay. Oder okay zu sagen, ich ermorde jetzt diesen nervigen Kunden, um meinem Chef irgendwas Gutes zu tun, weil der nervt ihn. Oder ich breche meine Ehe, um eine andere Frau zu lieben. Wir sollen ja unseren Nächsten lieben. Nee, das wäre nicht okay. Also es geht hier um rituelle Vorschriften, bitte. Nicht um 10 Gebote, um moralisches Gesetz. Zweites Beispiel, Vers 5. Oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in dem Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? Die Priester, die haben gearbeitet im Tempel am Sabbat. Die hatten am Sabbat sogar doppelt so viel zu tun wie an den anderen Tagen. Die haben das Sabbatgebot gebrochen. Und es war okay, weil der Gottesdienst im Tempel wichtiger war als das rituelle Sabbatgebot. Ich aber sage euch, sagt Jesus, Größeres als der Tempel ist hier. Wie gesagt, der Tempel war nur ein Bild, er war nur ein Schatten auf Jesus hin. Und wenn es für die Priester okay war, das Sabbatgebot zu brechen wegen dem Tempeldienst, wie viel mehr war es für die Jünger okay, die in Jesu-Dienst gestanden sind, den Sabbat zu brechen. Beinhaltet natürlich eine ungeheure Aussage für die Juden, weil in ihrem Denken war nur Gott größer als der Tempel. Und wenn Jesus hier sagt, Größeres als der Tempel ist hier, beansprucht er Gott zu sein, wieder mal. Vers 7, wenn ihr aber erkannt hättet, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben, denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Er hat den Sabbat geschaffen, Gott hat den Sabbat geschaffen, deshalb ist er Herr des Sabbats. Also wieder einmal sehen wir einen klaren Anspruch, Jesu Gott zu sein. Und da hat er sich nicht beliebt gemacht bei den Juden. Unterstreicht euch diesen Satz hier. Gott sagt, ich will Barmherzigkeit und keine Schlachtopfer. Damit hebt er das Ganze jetzt auf die moralische Ebene. Weil Barmherzigkeit ist ein moralisches Thema, das ist ein moralischer Imperativ. Das moralische Gesetz geht vor dem rituellen Gesetz. Und er zitiert hier Hosea 6, Vers 6. Denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern und an Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Also was Jesus hier sagt, dieses Beharren, dieses gesetzliche auf zeremonielle, religiöse Regeln, auf Kosten von Barmherzigkeit und Güte und Nächstenliebe, das ist unmoralisch. Das ist falsch, das ist böse, das ist Unrecht. Indem sie ihre rituellen Regeln da vor Barmherzigkeit gestellt haben, haben sie Gottes moralisches Gesetz gebrochen. Und es ist wichtig für alle Gesetzliche, dass sie das erkennen. Weil die denken meistens, oh, ich bin der geistliche Supermann, ich bin superheilig, ich bin der geistige Überflieger, wenn sie so das Halten von Gesetzen und Regeln einfordern. Die Wahrheit ist, nee, sie sündigen, wenn sie auf Kosten von Barmherzigkeit und Liebe und auf Kosten von den Menschen das fordern. Wie hat Jesus das moralische Gesetz zusammengefasst? Du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben. Es ist Gottes Wille. Also wir können immer fragen, was würde Jesus tun? worum geht's mir gerade jetzt in der Situation? Geht's mir um eine Regel, um der Regel willen, Vorschrift ist Vorschrift in Deutschland? Oder geht's mir um den Menschen? Was ist wichtiger? Was ist dir wichtiger, das Pochen auf Regeln oder Menschen? Also zum Beispiel, ein Kind hat Hunger. Nehmen wir mal an, wir hätten gemeinsames Mittagessen und ein Kind hat Hunger, weint vor Hunger. Aber wir setzen uns zuerst alle hin und beten. So haben wir das ausgemacht, das ist unsere Regel. Dauert noch eine halbe Stunde. Hey, sei barmherzig, gib den Kindern einen Snack. Und dann können wir beten, während er den Snack isst. Steht nirgendwo in der Bibel, dass wir vorm Essen beten müssen. Wir dürfen vorher, während, nachher immer beten. Kein Problem. Oder auf der Tür steht Kindergottesdienst bis 3 Jahre. Und dann haben wir jetzt ein Kind, das ist 3,5 Jahre alt. Und das will nicht von der Mama und vom Geschwisterchen getrennt sein. Oh, Vorschrift ist Vorschrift, er darf nicht da sein. Ja, lass ihn doch dabei sein. Deswegen haben wir die Altersangaben übrigens in Klammer gesetzt. Geht um die Menschen, nicht um die Regeln. Wollen wir eine regelkonforme Gemeinde sein oder wollen wir eine barmherzige, gnädige, jesusliebende, menschenliebende Gemeinde sein? Woran denkt ihr, hat Jesus mehr Freude? Was entspricht mehr seinem Herzen und seinem Willen? Was ist ihm ähnlicher? Zweite Begebenheit, Vers 9. Und Lukas sagt uns, es war an einem anderen Tag. Aber Matthäus sortiert sein Material, seine Berichte hier thematisch, mehr als chronologisch. Und als er von dort weiterging, kam er in eine Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Die kannten Jesus, wie er tickt, und sie wollten ihm eine Falle stellen. Und wie gesagt, eine ihrer religiösen Traditionen war, du darfst am Sabbat nicht heilen. Du darfst dein Leben retten. Du darfst von mir aus eine blutende Wunde verbinden, aber nur dann, wenn der wirklich verbluten würde bis morgen. Aber dann durftest du nicht irgendeine Salbe oder ein Öl oder irgendwas, was zur Heilung beiträgt, tun. Das war verboten am Sabbat. Und sie fragten ihn, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Damit sie ihn anklagen könnten. Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat, und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht. Also er überführt sie der Heuchelei eigentlich. Und wir haben jetzt heute nicht mehr die Zeit, um diesen Punkt auszubreiten. Aber es ist eine wichtige Aussage von Jesus hier. Besonders in der verrückten Zeit, in der wir leben. In der es Menschen gibt, die glauben, wir stammen von Affen ab. Und wir Menschen sind auch nur irgendwie ausgewachsene Tiere, da ist nicht wirklich ein Unterschied zwischen Mensch und Tier. Und wo Babyrobben und Wale und ungeborene Vögel besser geschützt sind als ungeborene Menschen. Und wo Leute gleichzeitig schreien, rettet die Robbenbabys und mein Bauch gehört mir. Jesus sagt im Vers 12, wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Und als Christen sind wir für einen guten, barmherzigen Umgang auch mit unseren Tieren. Sprüchen 12 steht, der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs. Aber besonders sind wir besorgt um das Wohlergehen von Menschen. Er hat uns in seinem Bild geschaffen. Und deswegen ist ein einziger Mensch mehr wert als alle Tiere dieser Welt zusammengenommen. Das ist die Wahrheit, das ist die biblische Sicht. So viel wert, dass Jesus gekommen ist, um sein eigenes kostbares Leben zu geben, um ihn zu retten. Also wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun? Lieben, Gutes tun ist Gottes moralisches Gesetz. Das hat Vorrang vor diesen religiösen Regeln und Zeremonien. Dann spricht er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus und sie wurde wiederhergestellt, gesund wie die andere. In der Parallelstelle in Lukas 6 steht es ausführlicher, Jesus sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und stell dich in die Mitte. Ich mag das, Jesus fordert die direkt heraus. Komm, steh auf, stell dich in die Mitte. Er aber stand auf und stellte sich hin. Jesus sprach nun zu ihnen, ich frage euch, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Leben zu retten oder zu verderben? Und nachdem er sie alle ringsum angeblickt hatte, sprach er zu ihm, strecke deine Hand aus, und er tat es und seine Hand wurde wiederhergestellt. In Markus 3 in der Parallelstelle lesen wir, er blickte auf sie umher mit Zorn, mit einem heiligen Zorn im Herzen, betrübt über die Verhärtung ihrer Herzen. Also Jesus hat diese gesetzlichen Pharisäer ganz bewusst herausgefordert. Hey, komm, stell dich in die Mitte. Er hat die Gesetzlichkeit bekämpft bei jeder Gelegenheit, weil er weiß, wie sehr es Menschen schadet und versklavt. Und er gibt nicht klein bei. Er stellt diesen Behinderten in die Mitte. Und ich mag Jesus. Jesus war ein echter Kerl. Der war bereit zu kämpfen für das, was wichtig ist und für die Wahrheit und für die Liebe. Und er dreht hier den Spieß um, er setzt die Pharisäer jetzt eigentlich in die Falle. Hebt die Diskussion auf die moralische Ebene, wo es eigentlich hingehört. Was entspricht dem Sabbatgedanken mehr? Gutes zu tun oder Böses tun? Und in Markus lesen wir, sie schwiegen. Sie konnten nichts mehr sagen. Weil unterlassene Hilfeleistung ist nicht neutral. Die ist falsch, die ist böse. Wenn Gott jemanden vor deine Nase stellt und du kannst ihn heilen, am Sabbat, am Sonntag, was immer dein heiliger Tag ist, und du tust es nicht, dann ist es falsch, dann ist es böse. Also wenn du auf der Fahrt zum Gottesdienst Sonntagmorgens an einem Unfall vorbeikommst, dann fahr nicht weiter in den Gottesdienst wie der Priester und der Levit im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, sondern hilf wie der Samariter, bleib stehen, dann ist das dein Gottesdienst an dem Sonntagmorgen. Gott wird keinen Gefallen an deinem Gottesdienstbesuch haben, wenn du es nicht tust, wenn du nicht hilfst. Das ehrt ihn nicht. Gott will nicht Schlachtopfer, Religiosität, Ritual. Er will dein Herz, er will Liebe, er will Barmherzigkeit, er will Güte. Das hat er mehrmals ganz klar gesagt im Alten Testament. Das ist seine Priorität. Und da konnten jetzt die Pharisäer auch nicht aus. Lass uns lesen zum Abschluss, Verse 13 und 14. Er spricht zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde wiederhergestellt, gesund wie die andere. Die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Also die haben lieber Gottes Stimme, die Wahrheit zum Schweigen gebracht, umgebracht, als sich hinterfragen zu lassen. Die waren angepisst davon, dass Jesus beansprucht hat, Gott zu sein, dass Jesus ihre vielen kleinen dummen Regeln in Frage gestellt hat und damit auch ihre Heiligkeit und ihre Geistlichkeit, ihre Position, diesen religiösen Einfluss, diese Macht, die sie hatten, worauf sie auch so stolz waren. Jesus hat sie als Heuchler und als Lügner entlarvt. Und dafür musste er sterben. Was ist, wenn Gott zu dir spricht? Wie reagierst du? Wenn Gott dich überführt, dann sei bitte nicht so hartherzig, so stolz wie die Pharisäer. Bring nicht seine Stimme zum Schweigen. Wirf die Bibel in den Müll. Oder lauf weg aus der Gemeinschaft von den Brüdern oder Schwestern, die dich lieb genug haben, um dich zu konfrontieren mit einer Sünde in deinem Leben. Nee, demütige dich, lass dich korrigieren, werde frei. Nehmen wir den Vers 15 vielleicht noch mit. Als aber Jesus erkannte, ging er von dort weg. Und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Ich frage mich, ob das auch an dem Sabbat passiert ist. Noch. Er ging ihnen aus dem Weg, er hat seine Kämpfe weise ausgewählt, aber er hat sich auch nicht abhalten lassen, das Richtige, das Gute zu tun. Ich möchte zum Abschluss noch drei Fragen zum Nachdenken mitgeben. Erstens, in deiner Beziehung mit deinen Mitmenschen, bist du mehr wie die Pharisäer oder bist du mehr wie Jesus? Geht es dir mehr um die Einhaltung von Regeln oder geht es dir um das Wohl von Menschen? Wie tickst du da? Zweitens, in deiner Beziehung mit Gott. Was heißt Christsein für dich praktisch? Ist es für dich vor allem Befolgen von Regeln oder ist es Beziehung mit Jesus? Bist du religiös oder bist du verliebt? Drittens, warum tust du, was du tust? Wirst du von außen bestimmt? Wirst du von außen kontrolliert? Irgendein religiöser Druck, den du dir selbst oder andere dir aufgelegt haben? Oder bist du von innen her motiviert? Von Jesus in deinem Herzen? Ist es seine Liebe, die in dir brennt? Wie Paulus gesagt hat, die Liebe Christi drängt mich. Das ist, was mich antreibt. Ich liebe es, die Jünger Jesu hier zu sehen. Seht ihr, die waren alle auch mal unter diesem religiösen Joch der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Aber die Gemeinschaft mit Jesus hat sie freigemacht von diesen Traditionen der Menschen und von Menschenfurcht. Und sie konnten diese schweren Lasten, diese Traditionen, diese Erwartungen von Menschen ablegen. Und ich mag das, wir sehen sie, wie sie hier durch das Feld gehen und Ehren abreißen und essen am Sabbat und das Leben genießen, Jesus genießen, Menschen lieben, dienen mit Jesus. Jesus, die Wahrheit, hat sie freigemacht. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von uns. Dafür bete ich, dass das mit jedem Einzelnen von uns passiert. Amen. Lass uns beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du so bist, wie du bist, gnädig und barmherzig, ein Freund von Menschen, ein Freund sogar von Sündern. Und Herr, dass du gekommen bist, um uns frei zu machen von dieser Sklaverei der Sünde, aber auch dieser Sklaverei der Menschenfurcht und der Gesetzlichkeit. Ich danke dir, dass du es uns einfach machst, dass du einfach sagst, liebe Gott und deinen Nächsten und dann hast du Gottes Willen getan. Vater, du kennst uns und du weißt, wo wir noch ein Stück weit behindert sind, in dem Sinn, dass wir diese gesetzlichen Überreste mit uns mitschleppen, vielleicht aus irgendwelchen alten Gemeindeerfahrungen oder vielleicht auch aus unserem typischen deutschen kulturellen Denken. Mach uns frei davon. Mach uns frei zu leben. Mach uns frei, Menschen zu dienen. Dass wir nicht an Äußerlichkeiten und Regeln hängen bleiben, sondern dass wir nach deinem Geist leben. Du hast gesagt, ihr werdet die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wirke das in unserem Leben, darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.